Die Straßen des vorigen Jahrhunderts. Einmal habe ich mich furchtbar verlaufen in Mannheim, einer modernen Stadt, deren Bewohner laut Werbeprospekt anspruchsvolle Stadtmenschen sind, die kurze Wege wollen. Wahrscheinlich wegen dieser kurzen Wege haben die Mannheimer auf Straßennamen verzichtet. Hätte ich früher ihren Werbeprospekt gelesen, dann wäre ich dementsprechend vorbereitet gewesen. Leben im Quadrat stand dort ganz oben fett gedruckt. Nun war es aber zu spät. Die von mir gesuchte Adresse lautete R6Q5 oder so ähnlich. Da sind Sie hier in P1 ganz falsch, klärten mich die höflichen Einheimischen auf. Bestimmt alles leidenschaftliche Schachspieler, die sich in ihren Quadraten bestens auskannten. Haben Sie in der Schule kein Alphabet gelernt? Fragten mich einige erstaunt. Mehrmals lief ich um die gleichen ordentlich durchnummerierten Blöcke herum. Die Schule und das Alphabet lernen, das lag Jahrzehnte zurück. Ich vermisste die Straßenschilder, die man sich merken kann. Straßen, die menschliche, florale, faunale oder sogar galaktische Namen tragen. Aber Mannheim ist anders. In Tokio, so erzählte mir ein Freund, sind die Straßen überhaupt nicht beschriftet, aber die Einheimischen finden dort trotzdem immer den richtigen Weg, weil sie genau wissen, wo sie hinwollen. Einem Ausländer dagegen würde die Straßenbeschriftung in Tokio eher nichts nutzen, denn er könnte sie ja nicht entziffern. Nach dieser seltsamen Logik brauchen die Japaner den Straßen keinen Namen zu geben. In meiner Heimatstadt Moskau scheiterte neulich eine groß angelegte Aktion des Bürgermeisters, die Straßen moderner zu gestalten. Er wollte an allen Häusern Klingelschilder mit Gegensprechanlagen montieren. Die Schilder mit Knöpfen dafür wurden zwar an den Haustüren angebracht, aber den Bewohnern war es unheimlich, ihren Namen so der breiten Öffentlichkeit preiszugeben. Das war, als würde jeder in Deutschland seinen Gehaltszettel an die Hausfassade kleben, also das heiligste Tabu des Kapitalismus brechen. Durch diese anonymen Knöpfe auf den Gegensprechanlagen sind die Moskauer nun noch untergründiger geworden. Der richtige Knopf wird nur den besten Freunden und engsten Verwandten ins Ohr geflüstert. Dafür sind in Moskau fast alle Straßen ordentlich beschriftet, die meisten zwar an schwer auffindbaren Stellen, aber immerhin. Ich bin insgesamt 8-mal im Leben umgezogen. Vom Platz der Verteidiger der Festung Brest in Moskau bis zur Schönhauser Allee in Berlin. Durch diese Wohnortwechsel habe ich gelernt, dass die Straßennamen nicht nur nützlich sind. Manchmal können sie sogar auf eine metaphysische Art das Schicksal der Bewohner beeinflussen. Die großen Umbenennungswellen, die über Moskau und Berlin in den 90er Jahren brandeten, haben mich in diesem Aberglauben noch bestärkt. Zwei Freunde meiner Mutter, ein älteres Ehepaar, leben seit Jahrzehnten in Berlin-Lichtenberg, genau genommen in Friedrichsfelde, in der Hans-Loch-Straße. Sie wohnen dort schon so lange, dass sie vergessen haben, wer dieser Hans Loch eigentlich war. Und die Neuankömmlinge, die nach der Wende dorthin zogen, hat es erst gar nicht interessiert. Bis 1991 war es eine ruhige, stille Straße. Die Wiedervereinigung hatte dort keinerlei Spuren hinterlassen, aber nachdem man die Hans-Loch-Straße in Michigansee-Straße umgetauft hatte, wurde es dort unruhig. Zuerst brachen in mehreren Häusern die Wasserleitungen, wobei viele Kellerräume verwüstet wurden und sogar einige Wohnungen unter Wasser gerieten. Nachdem die Wasserleitung repariert war, fing es in Friedrichsfelde an zu regnen, wie noch nie zuvor. Selbst wenn in anderen Berliner Bezirken die Sonne schien, quakten am Michigansee die Frösche unter den Büschen und der Schimmel wucherte an den Wänden. Viele sagten damals, der alte Hans Loch würde sich damit für seine Verbannung ins Jenseits rächen. Und schlugen die Geschichtsbücher auf, um mehr über den Mann zu erfahren. Einige andere zogen um, in Straßen, die trockenere Namen hatten. Hans Loch war übrigens ein trockener Bürokrat, das hat aber mit unserem Thema nichts zu tun. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass ich an die Welt der Geister nicht glaube. Immerhin hat die Hälfte meiner Landsleute ihre Jugend auf Karl-Marx-Alleen verbracht und ihnen sind keine wilden Bärte gewachsen. Die andere Hälfte tobte sich auf den ebenso zahlreichen Leninstraßen aus, bekam aber trotzdem keine Glatze. Obwohl einige doch, ziemlich viele sogar. Bei uns in Moskau waren die guten Straßennamen, die Unterhaltung und Abenteuer versprachen, fast alle im Zentrum. Dort wurden die Straßen nach Jubiläen, Festen, trunkenen Dichtern und romantischen Schriftstellern benannt. Je weiter vom Zentrum entfernt, desto trostloser wurden die Straßenschilder. Am Stadtrand trugen die Straßen Namen von erschossenen Helden und gequälten Partisanen, die alle furchtbar leiden und jung sterben mussten. Als Kind lebte ich mit meinen Eltern am Arsch der Welt, wie gesagt, am Platz der Verteidiger der Festung Brest, so genannt zu Ehren einer Gruppe von Soldaten, die 1941 ihre Stellung an der polnisch-weißrussischen Grenze bis zum bitteren Ende verteidigt hatte, von der regulären Armee isoliert, ohne Proviant, ohne Munition, ohne Hoffnung. Der nach ihnen benannte Platz befand sich in einem Moskauer Schlafbezirk. Nach 22 Uhr waren dort kaum noch Menschen auf der Straße zu sehen. Der letzte Kinofilm wurde im gleichnamigen Filmtheater um 20 Uhr gezeigt. Danach herrschte Ruhe im Bezirk. Nur wir, jungen, aufstrebenden Biertrinker, saßen unter dem gleichnamigen Denkmal und vergeudeten dort unsere Jugend, auch ohne Proviant, ohne Munition, ohne Hoffnung. Meine Frau besaß eine Zeit lang eine Kellerwohnung in der Lisa-Tschaikiner Straße, so genannt zu Ehren einer im Krieg erschossenen jungen Partisanin. Nach dem Zustand der Kellerwohnung zu urteilen, wurde die Jungpartisanin direkt dort mit einer großkalibrigen Waffe hingerichtet. Überall gab es große Löcher in den Wänden. Die Straßennamen am Rande klangen selten lebensfroh. Mit 16 zog ich in ein altes, leerstehendes Haus im Zentrum, zwischen dem Weihnachtsboulevard und dem Platz der Kolchosbäuerin. Ab da ging es langsam bergauf. In Berlin dann lernte ich meine Frau kennen. Sie arbeitete in einer Kneipe an der Ecke Sreski und Knackstraße. Eine Kreuzung zwischen einem Widerstandskämpfer und einem Komiker. Wir zogen zusammen in den Prenzlauer Berg. Um unser Haus herum waren nur Straßen, die nach Kriegsschlachten benannt worden waren. Belforta, Saarbrücker, Diedenhofer. Wahrscheinlich gab es deswegen bei uns auch ab und zu mal Krach. Seitdem wir in die Schönhauser Allee gezogen sind, herrscht aber Ruhe in unserem Wohnzimmer. Die große magische Bedeutung der Straßennamen offenbarte sich mir letztens, als wir die Schwiegermutter in Russland besuchten. Die Familie meiner Frau lebte bis 1991 in Grozny, die Hauptstadt von Tschetschenien, in der Dostojewski-Gasse. Nach dem tschetschenischen Aufstand, der gegen die dort lebenden Russen gerichtet war, mussten sie über Nacht die Stadt verlassen und ließen sich in einem Tal im Nordkaukasus nieder, nicht weit von der tschetschenischen Grenze entfernt. Dort mussten sie das Leben von vorn anfangen. Zuerst überwinterten sie in der Steppe mit einem Dutzend anderer Flüchtlingsfamilien in Bauwagen und hatten nicht mal eine Postadresse. Dann bauten sie nach und nach aus den Resten einer verlassenen Rinderfarm richtige Häuser. Seit 1993 ist die Siedlung von der Gebietsadministration als Wohneinheit anerkannt. Als erstes gönnten sich die Bewohner ein Straßenschild in der Steppe, obwohl sie sich auf der flachen Ebene unmöglich verlaufen können. Sie durften selbst den Namen ihrer Straße bestimmen. Modern sollte der Name klingen, anspruchsvoll und optimistisch. Nach monatelangen Debatten und solchen verrückten Vorschlägen wie unter den Birken oder Kaukasus Boulevard einigten sie sich auf Steppenpiste. Auf der anderen Seite der verlassenen Rinderfarm stand seit eh und je ein kleines Dorf. Dort wohnten die ehemaligen Melker, die früher auf dieser Farm gearbeitet hatten. Diese Einheimischen erblassten vor Neid, als sie das Straßenschild der Kosaken sahen. Sie waren zwar auch als eine selbstständige Wohneinheit anerkannt und wurden einmal in der Woche von einem Briefträger beehrt, hatten aber bis dahin immer ohne Straßenschild vor sich hingelebt. Mehrmals entfalteten sie deswegen terroristische Aktivitäten gegen das Schild der Nachbarn. Dann entstand auch in dieser Wohneinheit spontan eine Volksinitiative zur Gründung der ersten Straße. Einen schönen Namen hatte man sich bereits überlegt. Milchstraße sollte sie heißen, obwohl es dort längst keine Kühe mehr gab. Aber vielleicht würden sich danach einige welche zulegen. Auch eine Kreuzung mit der Steppenpiste ist schon geplant.